Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 143. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem fabelhaften Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's super. Ich habe wunderschöne Sonne draußen und sitze hier drin und mache Podcast für euch und will mit dir einfach über unser Hobby reden. Das ist wunderschön, danach gehe ich raus in die Sonne.
Ja, definitiv. Man sollte ein bisschen die Sonne genießen. Kartenspiele sind toll, aber auch draußen kann man sie vielleicht teilweise genießen. Unter anderem vielleicht über den digitalen Weg, denn quasi eine Überleitung zu den Themen, die wir heute haben. Wir haben das Premier Play Update bekommen, letztens über Tabletop, und jetzt haben wir auch die Seite bekommen für Digital, also wenn ihr Magic Online oder Magic Arena spielt, hier zuhören, da werdet ihr lernen, wie ihr quasi zur Pro Tour kommt. Dann haben wir eine weitere Magic Arena News, und zwar endlich kommt Pioneer? Fragezeichen. Ein neues Format wurde angekündigt, was früher oder später in Pioneer münden soll. Dann haben wir aber noch ein bisschen Previews aufzuholen, denn Streets of New Capenna ist zum einen released, zum anderen haben wir da auch die Commander-Decks noch nicht besprochen, beziehungsweise die Commander-Karten aus dem Set. Und da wollten wir eine kleine Top 3 vorstellen. Zu guter Letzt Ask Us Anything, natürlich, wenn wir Zeit haben. Und bevor wir jetzt einsteigen, der ganz kurze Hinweis, dass wenn ihr das hier auf YouTube schaut, dann gebt dem Ganzen doch gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar zu dem jeweiligen Thema. Verpasst auch keine Folge auf dem Audioweg über Spotify oder jeden Podcatcher, den ihr so zur Verfügung habt. Dort auch gerne positiv bewerten. Das hilft uns weiter zu wachsen und von mehr Leuten gefunden zu werden. Wenn ihr mit uns interagieren wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter, Discord, Instagram. Dort sind wir überall vertreten. Alle Links dazu in der Videobeschreibung sowie zu unserem Patreon, patreon.com/gamery. Dort findet ihr den Weg, uns finanziell zu unterstützen. Und vor allen Dingen bekommt ihr da den Podcast, sobald er fertig ist, in voller Länge als Video zugestellt und werdet genannt am Ende eines jeden Podcasts, beziehungsweise in der Endcard mit den jeweiligen ausgelösten Tier. Das Ganze gibt's auch als YouTube-Membership, wenn euch das besser gefällt. Schaut da gerne vorbei, wenn euch das interessiert. Aber damit würde ich sagen, legen wir mal los in die erste News, und zwar MTG Digital hat ja einen ganz großen Faktor gehabt jetzt in der Corona-Zeit, wo wir kein Turnierplay wirklich in Paper hatten. Wie würdest du die Zwischenzeit zwischen der letzten Pro-Play-Ankündigung und jetzt auf Arena und anderen Plattformen bezeichnen?
Problematisch, um es freundlich auszudrücken und nicht was SCH-Wort zu sagen.
Ja, total, total. Ja, the world will know, ne?
World will know, es war damals angekündigt, jeder, der auf Arena spielt, wird weltbekannt. Wenn du gut bist, kannst du dich, was nicht alles. Und was haben wir im Endeffekt gehabt? Irgendwelche komischen Set-Championships, wo sich niemand drum gekümmert hat, wer das Ding jemals gewonnen hat. Ich weiß, dass irgendwie ein oder zwei Deutsche mal was gewonnen haben. Ja. Namen sind mir dann auch schon wieder entfallen und die Sets sowieso. Und von der Ökonomie mal ganz abzuschweigen und von unseren Einstellungen zu Arena selber. Und wirklich, wirklich schwierig, finde ich. Und ich hoffe, es wird besser, auch wenn ich das jetzt noch nicht genau so sehe. Aber gut.
Genau. Vor allen Dingen, das große Thema war natürlich MPL, was ja auch irgendwie so im Nachhinein betrachtet eine nette Idee war, aber irgendwie komplett komisch umgesetzt, wo niemand genau wusste, was muss ich jetzt tun, um dazuzukommen. Das war super schwierig, wenn du einmal drin warst, wieder rauszukommen und dann erstmal reinzukommen und so weiter. Jetzt soll alles einfacher werden. Das ist quasi so der Tenor von den ganzen Ankündigungen. Das hatten wir ja schon bei der Premier Play Ankündigung in Tabletop gehabt, von wegen regional beginnen, dann zu einem Qualifier-Event, das führt dann in eben die Pro-Tour und das dann eben zur Weltmeisterschaft. Eine ähnliche Struktur haben wir jetzt auch wir fangen mal an bei Magic Arena, wo wir quasi ganz unten erstmal den ersten Schritt haben, wie man sich qualifiziert für eine potenzielle Pro-Tour, ist über ein Qualifier-Play-In. Was ist ein Qualifier-Play-In? Das ist ein offenes Event, so ein bisschen wie die Arena Open, wo man sich eben für Gold und Gems anmelden kann. Und wenn man da gut performt, sprich, ich glaube, 7 Wins vor 2 Lossen bekommt, ist man eben auf den Tag 2 qualifiziert. Also es wird so ein Wochenendevent sein tatsächlich. Und wenn man das dann eben geschafft hat, am zweiten Tag auch noch mal gut zu performen, dann kriegt man eben die Zulassung für den nächsten Schritt, das Qualifier Weekend, was ebenfalls ein Wochenende ist, ähnlich, eine ähnliche Situation wie eben bei dem Opt-in-Event. Also man hat wieder Events, die man spielen muss, die muss man eben gewinnen. Und dann kriegt man entweder den Schritt in Richtung Pro-Tour oder den Schritt zur Arena Championship. Arena Championship ist hierbei ein komplett neuer Begriff, der so ein bisschen Pro Tour ähnlich ist und nicht zu verwechseln ist mit den Set Championships. Die sind nochmal anders. Und genau, die sollen quasi so ein bisschen die digitale Pro Tour sein und eben am Ende des Tages in die World Championship einsliden. Also als Arena-Spieler hat man quasi mehrmals die Möglichkeit, sich zu qualifizieren, sowohl eben für ein Paper-Pro-Tour-Event als auch für eine Pro-Tour-Variante im digitalen Bereich. So ist jetzt erstmal der grobe Abriss. Also es gibt noch eine andere Geschichte, also Ladder-Grinden, damit kann man sich eben auch fürs Qualifying-Weekend qualifizieren und so weiter, aber das ist jetzt quasi der grobe Abriss. Wie gefällt dir denn dieser simple Aufbau?
Ja, es ist halt noch nicht wirklich klar, was damit genau gemeint ist, weil ist das so wie bei den anderen Sachen, wo man einfach so oft Gold und Edelsteine reinwerfen kann, wie man möchte, um so viele Versuche zu haben an einem Wochenende, wie man möchte, oder wie sieht das aus? Wie sieht das zweite Event aus? Ist das zweite Event, was ja praktisch eine Invitational ist, ist das irgendwie gecapped oder müssen alle gleichzeitig online sein? Oder ist das so, jeder spielt halt, was er gerade kann und es ist nichts gedacht, nichts. Und das finde ich so schwierig wieder, weil ja, wir haben Informationen bekommen, die keine Informationen sind, habe ich das Gefühl. Und also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, warum gehen wir nicht hin und machen ein Live-Tournament einfach fertig? Also das kriegen sie doch mit MTG Melee, was sie ja mittlerweile, glaube ich, gekauft oder geklont haben. Eins von beiden, ich glaube, geklont mit Magic GGs. Warum kriegen sie das nicht hin, einfach ein Live-Tournament zu machen? Das kann doch eigentlich nicht schwer sein.
Ja, ich mag auch diesen Event-Charakter von wegen, dass man eben 7 Wins und oder 2 Losse hast mit quasi random Queues. Also es ist ja einfach nur ein Queue, wo du halt quasi gepairt wirst mit halt jemandem, der jetzt auch gerade dein Standing hat. Und ich glaube, das
ungefähr Standings, haben wir extra gesagt.
Also genau, und das ist halt so ein bisschen schwierig. Und um deine Frage kurz einzugehen, wie häufig man dran teilnehmen kann, in diesen Qualifier-Play-Ins kannst du tatsächlich mehrmals dich halt qualifizieren, beziehungsweise immer wieder den Betrag zahlen, nochmal neu anfangen sozusagen. Aber als Voraussetzung für das Qualifier-Play-In für Tag 2 ist halt eben der Sieg in Tag 1.
Ja, in Tag 1, genau.
Genau, und ab da kannst du quasi nicht immer wieder quasi gegen eine Wand laufen, bis du irgendwann durch bist, sondern ab da musst du dich quasi dann mit deinem qualifizierten Account weiter durchhauen. Aber ja, wie finde ich das? Also ich finde es erstmal schön, dass es so straightforward ist. Ich finde es auch schön, dass das Arena-System sich dem Paper-System unterordnet. Das finde ich ein ganz klarer Hinweis in die richtige Richtung an der Stelle, wo man eben sagt, okay, Arena ist für uns so ein Nebenprodukt, was auch valide ist für Leute, die halt eben nicht einen Local Game Store in der Nähe haben, nicht sonst Magic spielen können. Ist immer noch valide und man kann sich immer noch qualifizieren, aber es hat jetzt keinen vorrangigen Charakter wie bisher, wo wir halt mit der MPL ganz klar gesagt haben, hey, ihr müsst auf Arena spielen, die World Championships wurden auf Arena gespielt. Hier ist quasi klar, am Ende könnt ihr zu World Championship kommen oder ihr könnt zu Pro Tour kommen, aber ab dort wird dann quasi wieder Tabletop gespielt. Und das freut mich auf jeden Fall. Was die ganze Ankündigung von, also noch eine Sache zu den Arena Championships. Die sollen einmal jede 4 Monate passieren und tatsächlich einen Prize Pool von $200.000 haben, wo dann aber am Ende auch nur 32 Spieler hinzugefügt werden. Das heißt, es ist ein sehr exklusiver Club sozusagen, eben dieses Pro-Tour-mäßige im digitalen Raum. Und also grundsätzlich finde ich das okay. Ich bin nur wirklich gespannt, ob es wirklich so sein wird, dass halt man dort als sag mal Otto Normalspieler eben sich auch tatsächlich qualifizieren kann, weil eben mit Arena und dieser globalen Geschichte eben auch dazu kommt, da werden sehr viele Leute an diesen Opt-in-Events auch dran teilnehmen.
Und aber es ist ja nicht der einzige Weg.
Genau, das ist nicht der einzige Weg. Wir haben neben Magic Arena tatsächlich auch noch Magic Online. Das gibt's nämlich auch noch. Und da ist es tatsächlich ziemlich witzig. Denn wer jetzt schon auf Magic Online quasi competitive spielt, der kennt diese Showcase-Struktur. Und kurz gesagt ist dieser Weg, in ein Magic Online Showcase zu kommen, in ein sogenanntes MOX, also MOCS, Magic Online Championship Showcase zu kommen. Das ist quasi auch der Weg, wie man dann an Protoplätze kommt. Und Das läuft halt eben über Showcase Qualifier und das System ist gut breit getreten. Das ist ein gut getrampelter Pfad sozusagen. Mhm. Der läuft so in der Bubble. Und da wird man jetzt am Ende einfach noch einen Pro-Tour-Sieg quasi mit dranhängen können. Und Details davon kommen aber tatsächlich noch. Also da weiß man jetzt noch nicht so komplett in aller Tiefe dazu. Aber Magic Online, was sagst du dazu?
Ich find's gut, dass sie es nicht fallen haben lassen. Mhm. Ich habe fest damit gerechnet, dass es für Magic Online einfach keinen Weg mehr gibt. Das ist MTGA oder Paper. Aber sie halten noch so ein bisschen dran fest. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und der Weg auf MTGO ist ziemlich, ziemlich straight und bekannt. Und ich habe da auch schon zugeguckt bei Streamern und sonst was. Das ist auch cool. Dementsprechend, warum nicht? Also ich finde es ganz cool, auch mal ältere Formate und nicht nur Standard und kaputte Digital-Only-Kartenformate zu spielen, zu sehen. Dementsprechend, ist nicht schlecht.
Genau, auf jeden Fall. Was ich noch nicht so ganz gecheckt habe bei dieser ganzen ganzen Geschichte ist, dass in diesem digitalen Bereich wird es eben auch Play-In-Points geben. Das, wie man die jetzt bekommt und dass man und wo man die jetzt sammelt, ist das so ein Arena-Only-Ding? Gibt es auch was, wo du Play-In-Points sammeln kannst in bei Magic Online und so weiter? Das ist so ein bisschen, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was diese Punkte am Ende tun. Ist halt eben einen direkten Pfad in eben das Qualifier-Event beziehungsweise halt in die Mox-Qualifier eben reinzubringen. Also man kann sich quasi dann durch kontinuierlich mittelmäßig bis gute Performance eben so Punkte ansammeln und die dann eincashen gegen einen erfrühten Einstieg sozusagen. Ich sehe das eigentlich genauso wie du. Leute, die Magic Online spielen, die sind sehr investiert in das Spiel und es wäre wirklich schade, diese Leute eben auszuschließen. Und es gibt eben auch Moxe in Vintage, es gibt Moxe in Legacy, es gibt ein Pauper-Mox und so. Also all diese Formate, die nirgendwo anders wirklich präsentiert oder gespielt werden, finden eben ein Publikum auf Magic Online. Und das finde ich halt auch eben gut, dass wir da eben die nicht vorwegnehmen. Wie siehst du denn das gesamte Konzept jetzt auch, wo wir ein bisschen Zeit gehabt haben, das Paper-Turnier-Format quasi noch mal so ein bisschen uns genauer anzugucken? Jetzt quasi mit dem digitalen Part mit eingefügt. Wie ist deine Meinung zu diesem Gesamtprojekt Premier Play?
Ich bin gespannt, ob es überhaupt funktioniert, weil es eine harte Verzahnung von den Systemen braucht. Und wenn wir eins von Wizards in den letzten Jahren gemerkt haben, da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Oder was die Spieler tun, das ist dann ja nochmal die dritte Hand, wo eh keiner weiß, was passiert. Ja. Und dementsprechend glaube ich, die Verzahnung wird schwierig. Wenn sie das hinbekommen, klingt das nach einem recht coolen Weg, da was zu machen. Gerade weil du halt so einen Arena-Weg hast für Leute, die halt Arena spielen. Du hast einen Paper-Weg. Ich fände es ganz cool, wenn sie es wie ganz früher machen. Ganz, ganz früher hast du mal so ein Set zugeschickt bekommen an Karten. Ja. So ein Standard-Set sozusagen, wenn du auf die Proto gegangen bist, einfach damit du dir ein Deck bauen kannst, wenn du dich über Magic Online registriert hast für das. Und das werden sie wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber ich finde es gut, dass sie das im Paper machen und dass sie es im Paper beibehalten.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen über so ein paar Punkte gestolpert in letzter Zeit, gerade was so diese Store-Einbindung angeht mit den Turnier-Organisern. Die ist ein bisschen schwierig, weil kurz gesagt, ohne in Details zu gehen, müssen Stores quasi dafür zahlen, diese Promos zu bekommen und quasi eine Teilnahme an diesem Organized Play System oder an dem Premier Play System eben zu haben. Das war bisher nicht so und das finde ich einen ganz komischen Schritt, wo man natürlich auch sagen kann, okay, das kann ja den Playern auch egal sein, also den Spielern. Hauptsache, sie können halt irgendwo spielen, aber es ist trotzdem halt eben wichtig, auch die Stores abzuholen in einem Rahmen, dass sie eben auch einfach dran teilnehmen können und sich nicht denken, ja, okay, also damit sich das für mich rechnet, brauche ich jetzt nicht nur eben ein Qualifying-Event für dann die nächsten Schritte in Richtung Pro-Tour, sondern halt auch eben genug Leute, die dann auch Interesse haben. Und dann kommen halt wieder viele Gebiete dazu von wegen, hey, wie dicht besiedelt ist meine Region, wie viele Spieler kann ich realistischerweise ansprechen und all solche Sachen. Und das ist halt was mir ein bisschen auch sauer aufstoßt bei diesem ganzen auch Papierkonstrukt. Aber ja, im Großen und Ganzen stimme ich dir dazu. Ich finde es ein solides System, hat sich an alte Stärken zurückerinnert, The Magic the Gathering. Es wird sich wahrscheinlich zeigen, wie dann so der Long-Term eben davon aussieht, ob das sich halt eben auch trägt. Oder wie es dann am Ende läuft. Ob es halt ob man auf einmal feststellt, okay, ich kann mich sehr viel einfacher qualifizieren über einen Mox auf Magic Online im Vergleich zu dem Grind auf Arena oder auf dem, wenn ich in der lokalen Region sehr starke Konkurrenz habe, vielleicht gehe ich dann mal irgendwie in ein anderes Land, vielleicht gibt's da irgendwelche Shortcuts oder sowas. Die muss man dann eben natürlich ausmerzen, dass irgendwie gleiche Chancen überall irgendwie vorherrschen. Aber ich freue mich auf ja, Magic absolut. Fests und andere Events und so weiter. Und das wird, glaube ich, ziemlich, ziemlich cool.
Ja. Ja, also bei dem Kit ist es halt die Schwierigkeit, dass Stores halt vielleicht zurückschrecken, ja, so ein Event zu machen, wenn sie dafür halt erstmal in Vorkasse gehen müssen. Und das war früher halt nicht so. Da gebe ich dir absolut recht. Das ist ein bisschen strange, und auch für Stores zum Überlegen, ob es sich überhaupt lohnt. Mhm. Aber ja, mal gucken,
ja, was es gibt. Aber wie ist da eure Meinung zu dem Premier Play Update für digital und auch eben für Paper? Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder schreibt es uns ins Discord. Das würden wir uns sehr gerne mal durchlesen. Wir ziehen jedoch mal weiter in eine sehr wichtige Ankündigung, wie ich finde. Und zwar, Magic the Gathering Arena hatte ja seit Alchemy so ein leichtes Formatproblem, weil auch eben Alchemy-Karten in Historic kamen. Jetzt gibt es nicht wirklich ein nicht rotierendes Format, was ein Äquivalent ist zu dem Paper-Kartenspiel. Das soll sich jetzt ändern. Mit Streets of New Capenna kommt ein neues Format rein, was die Brücke schlagen soll zu irgendwann mal Pioneer. Und da bin ich ja als großer, großer Freund des Formats, habe ich da erstmal hingeguckt und gedacht, oh, was geht denn da ab? Das neue Format heißt Explorer. Was verbirgt sich denn dahinter?
Mit Explorer haben wir einfach das Pioneer Light. Mhm. Wir haben eine Möglichkeit, verschiedenste Karten, also alle Karten von Magic Arena, die wir haben, also nicht die Digital-Only-Karten, sondern halt alle Paper-Karten, die auf Magic Arena drauf sind und die Pioneer-legal sind, sind dort eben spielbar in diesem Format. Mhm. Es ist aber halt noch kein richtiges Pioneer.
Genau.
Sondern es sind erstmal nur die Karten auf Arena, die da drin sind. Und falls dort Karten existieren, die im Pioneer gebannt sind, sind sie das auch bei Explorer. Mhm. Und das ist so die Grundvoraussetzung. Das heißt, wir haben ein kleineres, abgeschnitteneres Pioneer mit denselben Bannedlisten.
Genau. Und tatsächlich ist das halt, also mich freut es erstmal mega, das so eine Richtung zu sehen. Aber man merkt auch schon, das ist so, dass, also bei dieser Ankündigung, das war ja bei einem Weekly MTG wurde es mal angekündigt, aber auch dieser State of the Game Artikel, auf den wir uns jetzt beziehen, ich habe mir schon fast gedacht, dass, also eigentlich war das die einzig richtige Lösung, die sie hätten machen können, dahingehend, weil, also die Leute feiern gerade wieder sehr krass Pioneer ab, weil es halt eben mit der Play-Ankündigung sehr viel Pioneer eben wieder relevanter wird so. Mhm. Und ich glaube, wenn sie jetzt irgendwie gedacht hätten, sich irgendeinem Modern Light oder sowas zu holen, ohne irgendwann wirklich alle Modern-Karten legal zu haben, sondern halt wirklich nur Horizons-Produkte, Zusatzprodukte vielleicht dann auch irgendwie anzubieten, das wäre sehr komisch geworden. Was mir aber wiederum Angst macht auf der anderen Seite ist, dass WotC jetzt über die nächsten 2 Jahre versuchen wird, so die meisten relevanten Karten in Magic Arena einzuspeisen. Und ich finde halt, 2 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Also
ja,
ich habe ja auch viel Verständnis so für Arbeit, was halt eben an so einen digitalen Klienten halt eben angeht. Aber um ehrlich zu sein, schaue ich mir da irgendwie ein Master Duels an. Yu-Gi-Oh!-Klienten, der irgendwie 20 Jahre Geschichte sofort bei Release eben verfügbar gemacht hat, für alle spielbar. Wir hatten ja auch mal gesprochen über so eine Liste an Karten, die bei Reddit herumfluktuiert hat. Das waren irgendwie so 80 Karten, damit du eigentlich mehr oder weniger alle kompetitiv gespielten Decks auf Arena eben spielen kannst. Das ist halt weniger als die Hälfte von einem Magic-Set. Also da hätte ich mir gewünscht, dass sie wirklich diese extra Meile gehen und halt eben sagen, okay, mit der Ankündigung von Explorer packen wir irgendwie 50 extra Karten in den Klienten oder so. Aber wie ist denn deine Rezeption?
Ja, ich habe mir halt mal die Mühe gemacht und habe mir den Historic-Artikel rausgesucht.
Ja.
Und es klingt fast gleich.
Ja.
Und das ist das, was mir Angst macht. Sie haben es schon mal probiert. Sie haben mit Historic versucht, eine Art Pioneer-Weg zu gehen, wo sie auch gesagt haben, das ist eine Art von Format, die wir in Paper demnächst ankündigen werden. Und kurz danach wurde Pioneer angekündigt. Mhm. Nochmal.
Ja.
Das war dann das zweite Mal. Und auch Historic haben sie, ich weiß nicht, das ist so eine gerade Strecke und die fangen an, Kurven zu fahren. Und die Angst habe ich jetzt bei Explorer auch. Weil, wenn sie es Pioneer machen wollten, dann hätten sie es auch einfach Pioneer Lite nennen können.
Ja.
Und nicht Explorer. Weil der nächste logische Schritt ist jetzt, Karten einzufügen, die auf dem System noch nicht drauf sind. Ja. Das machen sie dann über wahrscheinlich Anthologien oder ähnliches. Mhm. Und dasselbe Prinzip hatten wir auch bei Historic, bis sie irgendwann mal einen falschen Abbieger hatten. Mhm. Und ja, das können sie jetzt mit Explorer auch, weil es heißt nicht Pioneer. Ja. Wenn es Pioneer Lite heißen würde, wäre ich glücklich. Aber ich finde, so.
Ja, ich muss wirklich sagen, also das ist wie mit Organized Play, ist wie mit Historic. Es ist immer so witzig zu sehen, wie Wizards of the Coast quasi in eine Richtung geht, wo man denkt, okay, jetzt sind sie auf dem richtigen Riecher und dann machen sie irgendeine Bullshit-Entscheidung wie, oh, wir fokussieren uns jetzt auf Historic und Digital-Only-Karten, um das Format interessant zu lassen, fallen damit dermaßen auf die Schnauze, dass keiner Bock hat. Und dann kommt im Nachhinein so ein halbgares, ja, komm, okay, wir machen es doch, aber es wird lange dauern. Und das ist halt so ein bisschen jetzt, wo die Zeit, wo wir den auf Podcast jetzt auch schon ein bisschen länger machen, so, irgendwann wird's halt alt. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dann auch bin, dass es freut mich natürlich zu sehen, dass Pioneer mehr Aufmerksamkeit kriegt und das ist jetzt auch in abgespeckter Variante und zu den Unterschieden kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Dann eben, dass es da eben so eine Richtung gibt, aber das kann halt jetzt auch 3 bis 6 Monate ohne jegliches Update wieder durchgekommen. Vorher haben wir wieder Alchemy Sets von Streets of New Capenna. Wir haben natürlich das nächste hier Commander Legends, was ja auch nochmal ein Historic Horizons wird. Und wir haben so viel Zusatz-Bullshit auf Arena, das jetzt so Priorität hat. Und jetzt gibt's halt diese eine, das war jetzt so das kleine Leckerli, was uns hingeworfen wurde. So, haltet jetzt die Schnauze. So, ihr habt jetzt hier euer Pioneer Light. Und keine Ahnung, es ist halt, also sie mussten den Weg gehen. Da bin ich auch immer noch quasi von überzeugt. Sie hätten jetzt keine andere Ankündigung machen können so. Und ich find's auch gut, dass sie in diese Richtung gehen, aber es kann gerne jetzt noch ein bisschen mehr Enthusiasmus in die ganze Sache kommen. Und sie haben auch gesagt, wenn Explorer ein Format wird, was prädominant gespielt wird, und davon gehe ich ein bisschen aus, dass es auch schon mehr Zustimmung halt gibt, das ist halt so ein bisschen performance-basiert, was natürlich wieder in die Richtung geht, so hey, es liegt an euch, spielt mehr und dann machen wir mehr, aber das ist halt auch immer so ein bisschen PR-Gebubble.
Ja, aber ich würde sagen, das ist dasselbe, was wir Historic auch gemacht haben. Da haben sie gemerkt, oh, wir verdienen mit Historic kein Geld mehr und dann haben sie es kaputt geritten, gegen die Wand gefahren. Und das macht mir halt Sorgen, dass sie das bei Penny auch machen. Sie machen ja schon wieder denselben Quatsch mit diesen Anthologien, womit sie eigentlich aufgehört haben.
Ja. Ja, wobei die finde ich eigentlich eine ganz gute Geschichte, ehrlich gesagt. Also in der Ökonomie von Magic Arena sind das nur die verträglicheren Sachen, finde ich.
Ja, wenn sie dauerhaft angeboten werden würden.
Das ist der große Punkt, ja.
Also ich kann mir keine Talias kaufen. Gibt es nicht mehr. Und werden wahrscheinlich auch in den Anthologiesets nicht wiederkommen. Wenn sie es wenigstens so machen würden, wie bei, nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wir nehmen einen League of Legends Skin. Mhm. Da gibt es Pakete. Und wenn du schon einen Champion oder einen Skin schon besitzt, dann wird das Paket einfach dementsprechend günstiger. Mhm. Warum nicht auch so ein Historic Bundle machen, wo dann, wenn du das schon hast, dann wird das Bundle günstiger.
Das ist Technologie. Technologie ist ein schwieriges Thema. Wir haben die Technologie nicht dafür.
Riot seit über 20 Jahren, so lange gibt's Riot noch nicht, aber seit Season 3 oder so, oder 2. Und ist ganz neu. Es ist, das Internet ist für uns alle Neuland.
Ja, ja. Kennt ihr dieses Facebook? Da müssen wir uns jetzt mal auch mal hinbegeben.
Ja,
so. Ja. Es ist ein bisschen alt, dieses Argument, aber fokussieren wir uns mal auf die positiven Sachen, denn wir können ja jetzt ein nicht rotierendes Format. Und wie ist das jetzt vom Gefühl her bei dir? Denkst du dir jetzt so, okay, Arena hat zwar immer noch eine schlechte Ökonomie, aber immerhin kann ich jetzt in ein Deck langsam aufbauen über eine gewisse Zeit und es bleibt erstmal gleich? Oder wie würde das irgendwas ändern in deiner Wahrnehmung von der Arena? Also, ob du es jetzt mehr spielst?
Niente. Ich bin Paper-Spieler, ich bleibe Paper-Spieler.
Ja.
Und ich mag mein Paper. Das Einzige, was ich machen würde, ist, ich würde versuchen, ob ich in dem Format dann jetzt endlich noch mal mein Cycle-Deck auspacken kann.
Ja, das definitiv.
Das war's. Also, das war's halt tatsächlich. Weil ich habe ein Pioneer-Deck, das liegt da und ist für Freitag vorbereitet, für FNM.
Sehr gut.
Und aber ich brauche das nicht auf Arena, ehrlich nicht. Das sehe ich halt nicht.
Ja, ich würde auf jeden Fall jetzt, wenn dann das Update live geht, würde ich mir das auf jeden Fall noch mal angucken und mal schauen, was ich halt jetzt wirklich von den alten Sachen eben bauen kann. Also natürlich, nicht alle Karten sind drauf. Es gibt so ein paar Deck-Archetypen, die halt de facto leider unplayable sind. Davon sind auch ein paar relevante, also sehr, sehr relevante im Meta dabei, wie zum Beispiel Lotus Field Combo ist halt nicht wirklich spielbar ohne Thespian Stage, Pour Over Pages, Hidden Strings und so weiter. Die Ascendancy, Jeskai Ascendancy Combo ohne Jeskai Ascendancy macht nicht so viel Sinn. Ensoul Artifact fehlt. Das komplette Spirits-Deck fehlt, mehr oder weniger. Also du hast halt eben, ne, das sind halt einfach die Sachen, wo du merkst, das basiert halt einfach auf alten Sets, die Mechaniken. Die fehlen natürlich komplett. Es gibt tatsächlich eine sehr schöne Liste auf der Webseite, die ich hier ganz kurz mal empfehlen möchte, und zwar playingpioneer.com, die wir auch natürlich unten verlinkt haben. Dort gibt's nämlich jetzt auch eine Untersektion Playing Explorer, wo man eben sagt, okay, wir wollen halt hier quasi alles anbieten, was so eine typische Meta-Deck-Seite eben hat, von wegen, was sind gute Decks, wie sind die aufgebaut, Decklisten, Artikel und so weiter. Alles zu dem Format sozusagen wird da aufgeführt, und dort eben gibt's halt auch eine Liste von all den wichtigsten Karten, die fehlen. Und da hast du halt eben sowas wie ein Spellqueller, wie Ensoul Artifact, wie Selfless Spirit, Dig Through Time, Supreme Verdict ist für Control super wichtig.
Talias Leutnant, super wichtig.
Talias Leutnant, Humans. Genau, der fehlt auch. Ja, Humans kannst du gerade nicht so geil effizient spielen. Da fehlt halt der Haupt-Human so ein bisschen. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall mal ein Start, würde ich sagen. Tatsächlich, wenn es darum geht, so ein bisschen hervorzusagen, wenn ihr jetzt auch Bock auf Explorer habt, was für Decks denn super wichtig sind, oder auf die ich mal ein Auge drauf werfen würde, dann, ich glaube, ich würde fast sagen, so ein bisschen die Combo-Schiene mit Richtung Naya Venota ist, glaube ich, ganz gut. Da hast du die meisten Pieces noch mit drin. Dir fehlt halt Kopie quasi 5 bis 8 von Lanova 11 in Elvish Mystic. Der ist nicht auf dem Klienten. Aber trotzdem, das Hauptpackage hast du dann da.
Okay.
Sowas wie Esper Greasefang, das besteht zu sehr großem Anteil aus einfach Karten von Kamigawa Neon Dynasty natürlich.
Ein sehr schönes Deck, by the way.
Sehr, sehr schönes Deck. Habe ich auch in Paper gebaut, das macht unfassbar viel Spaß. Blue-White Control könnte wahrscheinlich das kompetitivste Deck sein. Das ist zumindest in Pioneer gerade so einer der wenigen Top-Decks, die so überall Play sehen. Wie gesagt, dort fehlt hauptsächlich eigentlich wirklich Supreme Verdict. Du hast halt Teferi als Finisher, den 5-Mana-Teferi. Sonst halt Is It Phoenix. Kann man jetzt auch überlegen. Vielleicht mit ein paar neuen Teilen aus Streets of New Capenna. Also, da gibt's schon noch Decks, die sehr interessant sind für Pioneer. Ja.
Ein wichtiges Deck hast du vergessen.
Welches?
Gates,
yes.
Weil es gibt tatsächlich Gates auf Magic Arena.
Ja, das stimmt.
Das heißt, man kann Gates spielen.
Ja. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, Gates ist auch echt ein, also es ist so ein, wenn man nicht, also was heißt, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, aber wenn man so einen straighten Aggro-Plan hat, dann beißt man sich da wirklich die Zähne dran aus. Also wir haben auch
dann verliert man einfach gegen Mace ein.
Genau. Und das ist halt wirklich so das Ding, dass du, wir haben halt jemand bei uns auf dem Discord-Server, der Gates spielt. Freitags wenn wir Pioneer auf unserem Discord-Server spielen. Und da siehst du halt wirklich so Mono-Red-Aggro, die kommen da einfach nicht gegen an. Ein Gates Ablaze, jeder kriegt 7 Schaden, so. Und dann hast du halt deine Gate-Kolossos, die irgendwie für 0 Mana 7-7er sind. Yes. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Deck, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen wie in Pioneer so eine große Brewer-Zeit wieder. Also wenn ihr irgendeine Deck-Idee hattet von Karten aus den letzten paar Jahren, dann stützt euch auf Explorer und testet das mal so ein bisschen aus. Und ja, ich denke, würde sagen, wir halten noch ein bisschen Ausschau, wann denn da die nächste Ankündigung kommt für dann mehr Pioneer-Karten auf Arena. Ich hab auf jeden Fall Bock, muss ich sagen. Ich habe schon Bock, mich da ein bisschen mit zu beschäftigen, zu gucken, was man denn da wirklich bauen kann. Und schreibt uns auf jeden Fall eure Gedanken dazu in die Kommentare und auf Discord und auf Twitter. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen.
Auf jeden Fall.
So. Unser nächstes Thema ist Streets of New Capenna. Hatten wir jetzt quasi schon im Release. Wir hatten auch beide Zugriff als Early Access, was Gott sei Dank wieder da ist und was sehr, sehr schön war zu spielen. Wie ist denn dein Eindruck? Du hast ja Pre-Release gespielt und jetzt im Early Access Event. Wie sind da deine Gedanken dazu?
Ja, zu dem Set? Also Ich habe Aufnahmedatum vorgestern, Aufnahmedatum gestern, Release-Datum vorgestern, Video dazu released, wo ich halt wirklich nur die ganze Zeit erzähle, was ich eigentlich an dem Set gut finde. Und das ist eine Menge. Überraschenderweise viel, viel, viel mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Dreifarbig ist ganz nett. Man muss aber nicht dreifarbig spielen, finde ich super.
Ja.
Dieses ganze Thematik mit den Gilden, beziehungsweise nicht Gilden, bei den Familien und was nicht alles, mit den einzelnen Fähigkeiten, finde ich jetzt nicht so krass. Aber es gibt ein paar richtig coole Karten, auch Karten, von denen ich absolut nicht gedacht hätte, dass ich sie cool finde. Und zwar meine absolute Lieblingskarte aus dem kompletten Set hat sich mittlerweile komplett gewandelt. Das ist ein weißes Mana Common Spell.
Welche ist das?
Der einfach einen Shield-Counter gibt. Segen des Schutzes heißt das Ding, glaube ich.
Naja.
Es ist der Wahnsinn. Diese Karte im Pre-Release, im Early Access Event, so wenn ich damit ein bisschen jetzt rumgespielt habe, das ist so eine coole Karte und sie macht so unendlich viel Spaß und ich packe sie mittlerweile fast überall rein, wenn ich nicht irgendwie alles an Dinge habe, weil sie einfach cool ist. Und ich mag sie wirklich und deswegen, also das Set finde ich sehr, sehr cool. Mich juckt die Story nicht so wirklich. Mich jucken die Familien nicht so wirklich. Aber die Triome sind nett. Die Karten da drin sind ganz nett. Und es spielt sich zumindest im, ich sag mal, im kleinen Kosmos eines Pre-Releases sehr schön.
Ja.
Und auch beim Early Access habe ich so viele coole Decks gesehen. Auch alte Decks, die jetzt nochmal einen Powerschub bekommen im Standard und so weiter. Das war schon sehr cool.
Ja, total, total. Würde ich dir auch echt zustimmen. Pre-Release habe ich leider nicht spielen können, aber das Early Access Streamer Event, da habe ich quasi mein Sealed nachgeholt. Habe da auf Arena quasi ein Sealed Event mitgemacht und ich bin tatsächlich bei Obscura gelandet. Eben da habe ich dann auch ein Control Deck gespielt sozusagen. Bitte?
Gesagt, einmal Obscura, immer Obscura.
Ja, total, total. Und ich habe da tatsächlich halt eben ein Control Deck gespielt. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich war halt überrascht davon, wie viel auch einfach auf so einer Common mittlerweile draufsteht. Also wir haben wirklich Sachen von wegen eine Common, die dann erstmal nur eine, weiß nicht, 3-Mana, 3-3 Vigilance Trample ist und dann kannst du noch irgendwas auf dem Graveyard damit machen und so. Also die Vielseitigkeit, selbst bei Commons, ist extrem hoch in den letzten beiden Sets auf jeden Fall. Und ja, mir gefällt das halt auch sehr, sehr gut. Es gibt so ein paar Karten, die mich überrascht haben, wie dieses 2-Mana-Vehikel, was du tappen kannst, um 2 Karten zu exilen aus dem Friedhof. Ich weiß gerade leider nicht, wie der Name ist, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich denke, okay, das kann im optimalen Fall wirklich eine bessere Scavenging-Use sein und halt eben in farblos super spielbar ist. Und das sind so ein paar Sachen, wo ich mir dachte, wow, okay, da gibt's dann doch noch ein bisschen was zu entdecken und eben diese dreifarbigen Sets, die sind super schwierig irgendwie einzuordnen, finde ich. Und ich bin wirklich gespannt, was das jetzt für Auswirkungen hat, eben in den verschiedenen Formaten. Standard, Pioneer, Explorer jetzt natürlich und all solche Sachen. Aber wir reden jetzt heute über die Commander-Decks, denn wir haben, wie schon angekündigt, 5 Commander-Decks bekommen von halt jeweils den 5 verschiedenen Familien. Wie ist deine Meinung zu dem, ich sag jetzt mal, Rundumschlag von den Commander-Decks?
Boah, für einen normalen Preis wären die echt cool gewesen.
Also für die 20 Euro oder was?
Nee, selbst für die vom letzten Set. Die sind doch auch um 11% hochgegangen.
Ja, das stimmt. Wie viel sind die jetzt bei 50 Euro, oder was?
Das ist halt schon irgendwie 5, 6, 7 Euro sind das schon, die da krass hochgehen. Und also es sind ganz coole Decks. Die haben extremst viele neue Karten drin. Das muss man denen ja wirklich lassen. Es sind nicht wie sonst bei den Commander-Decks irgendwie so 5 neue Karten. Es sind schon wirklich, also ich glaube, es sind 40 oder 45 neue Karten. Das ist echt eine Menge. Mhm. Insgesamt natürlich in allen Decks, nicht nur in einem.
Ja, genau.
Und dementsprechend, es sind coole Karten dabei tatsächlich.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich diesmal gar nicht so tief reingeguckt, ob da jetzt was dabei ist für mich, was ich denke, will ich, also ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt ein Commander-Deck noch mal holen möchte. Ich habe tatsächlich noch 2 noch nicht ausgepackt im Regal stehen, zu denen ich mich mal irgendwie bewegen müsste und halt noch 3 Decks, die erstmal mit Kamigawa noch aufgerüstet werden können. Ich komme nicht so ganz hinterher bei der Flut an Commander-Produkten, deswegen. Nice. Aber wie du schon sagst, ein paar richtig coole Karten, ein paar richtig coole Reprints sind denn drin. Und da würde ich einfach mal sagen, welche Karte möchtest du denn zuerst reden?
Ich muss erstmal erwähnen, ich habe, ganz witzig, ich habe keine einzige weiße Karte, über die ich reden werde.
Das ist spannend.
Und die erste Karte, über die ich reden möchte, ist Currency Converter. Das ist eine Einmana, ein farbloses, ist hier wichtig, Artefakt. Das sagt, whenever you discard a card, you may exile that card from your graveyard. Das bedeutet, wenn man eine Karte abwirft, wird die exiliert, beziehungsweise man kann sie exilieren. Zwei Mana kann man das Ding tappen, eine Karte ziehen, eine Karte abwerfen. Und man kann das Ding tappen und eine exilte Karte, was man mit dieser Karte exilt hat, in den Friedhof legen. Wenn es ein Land ist, kriegt man einen Treasure Token. Treasure Token sind ziemlich broken, haben wir jetzt festgestellt. Davon gibt es nämlich viel zu viele. Oder wenn es eine Non-Land-Karte ist, bekommt man ein 2-2 Rogue. Was ich an dieser Karte so unendlich cool finde, ist, sie kostet ein farbloses Mana. Ja. Und seit Ursatz Saga muss man halt wirklich darauf achten, was ein farbloses oder null farblose Mana kostet. Weil man kann das als One-Off in Ursatz Saga-Decks spielen, um einen Late-Game-Plan zu haben. Um immer wieder 2-2er zu erschaffen für, naja, Draw-Card, Discard-Card. Nee, ohne kriegt man 2-2er. Und man filtert durch sein Deck, man hat einen Discard-Plan, man kann anfangen mit diesem Discard-Plan durchaus was wie Madness, Dredge oder irgendwas zu spielen. Und. Diese Karte ist einfach allround, finde ich, wunderschön designt. Sie ist cool, sie macht was völlig Einzigartiges, indem sie Karten, die damit exiliert wurden, wieder in den Friedhof legt und. Genau. Also ich mag die Karte wirklich.
Also du redest jetzt auch hauptsächlich von Legacy, ne?
Ja, Commander ist bei mir immer ein bisschen schwieriger, da kommen wir nachher zu. Aber ja, Legacy hauptsächlich, Modern, das ist leider nicht legal. Ansonsten im Modern wäre die, glaube ich, auch richtig cool aufgehoben.
Ja, das stimmt. Ja, das ist tatsächlich eine ziemlich coole Sache, vor allen Dingen Thema Graveyard Hate. Du könntest ja sogar damit Karten quasi vor dem Graveyard saven, um dann quasi Graveyard Hate zu umgehen, sich um Graveyard Hate zu kümmern und dann sie wieder in den Friedhof legen. Das fand ich so ein tatsächlich nicht zu irrelevanten Part, dass die Karten halt dann wieder in den Graveyard kommen. Und das finde ich tatsächlich eine ziemlich coole Filtermöglichkeit, die, glaube ich, im richtigen Deck extrem nervig sein könnte.
Oh, yes.
Ja, spannend auf jeden Fall. Meine erste Karte, über die ich heute reden möchte, ist ein klassischer Fall von Grün macht alles, wie zum Beispiel mehrfach nicht nur halt eben Treasure Tokens herzustellen, sondern auch eben Massenremoval auf einer 2-Mana-Artefakt zu sein. Und zwar ist das der Boxing Ring. Wie gesagt, ein 2-Mana, ein generisches, ein grünes Artefakt mit dem, also in Rare, mit dem Text, whenever a creature enters the battlefield under your control, it fights up to one target creature you don't control with the same mana value. Und dann kann man das tappen. Create a treasure token, activate only if you control a creature that fought this turn. Und natürlich, das passt halt so ein bisschen in dieses, ne, Fighting Matters Thematik so ein bisschen rein, aber ich find's ein bisschen, also die Converter, die du eben meintest, die hat ja auch wieder Treasure Token gemacht und irgendwie habe ich das Gefühl, gerade mit Streets of New Capenna macht jede Karte Treasure Token.
Ja.
Und das ist irgendwie was, wie ist deine Meinung dazu? Findest du, so langsam sollten wir wieder von Treasure Tokens wieder wegkommen?
Ja, solange wir nicht wieder auf Double-Sided Karte gehen, ist das voll okay.
Ja.
Weil ich bin mal ganz froh, dass wir davon mal kurz weg sind für ein Set. Aber ich muss sagen, Treasure Tokens, sie merken es ja selber, wie broken sie sind. Ich meine, es gibt jetzt getappt ins Spiel kommende Treasure Tokens.
Ja, das stimmt.
Aus gutem Grund. Ja. Weil sie sind zu gut und wir haben zu viele davon. Und es sorgt dafür, dass ganz viele Karten aber viel zu teuer werden.
Ja. Ja, total. Und wir hatten ja auch schon das Bootlegger Stash, was halt einfach Ländern, also damit kannst du halt Mana einfach saven, was halt beyond broken ist, von meiner Meinung nach. Und ja, jetzt hier schon wieder so eine Art, quasi einfach, wenn jedes Mal, wenn eine Kreatur reinkommt, kann man die halt optimalerweise fighten lassen. Eben, man muss immerhin denselben Mana-Value-Typen quasi finden. Also man kann jetzt nicht einfach jede andere Kreatur wegschießen, was schon ganz gut ist zum Balancen und vielleicht sogar der springende Punkt sein könnte, warum man es eben nicht spielen sollte in manchen Decks. Aber ich finde es schon krass, dass du hier mit 2-Mana-Artefakt hast, wo du quasi jede Kreatur ist potenziell ein Removal-Spell. Und du kannst dann noch einfach oben drauf nochmal ein Mana extra erzeugen. Macht der Grün sowieso nicht schon genug. Also echt eine verrückte Karte, meiner Meinung nach.
Ja. Und gerade Flavor-wise sehr, sehr cool.
Ja, Flavor-wise ist es super, super cool. Also auch gerade mit diesem ja, mit diesem Mafiosi-Setting und so weiter und gestagete Plays und so weiter. Das ist schon ziemlich cool. Und vor allen Dingen, wenn du es halt in so einem Ghoul Stompy oder Green Stompy, wo du halt einfach viele Kreaturen hast, die halt über ihre CMC stark genug sind, um weg, andere wegzuhauen. Das ist schon ziemlich cool. Mhm. Vor allen Dingen vielleicht doch kombiniert mit so einem, wie heißt das, Rhythm of the Wild? Also packst einen Counter drauf, lässt dann fighten und so. Ich glaube, da kann man schon viele, viele dumme Dinge mitmachen. Und ich bin mal gespannt, was die Karte in Commander so bringt. Was ist denn deine nächste Karte?
Auch eine grüne Karte. Auch die eher Commander sichtbar, meiner Meinung nach, weil ich finde sie super cool. Und zwar ist Next of Keen. Mhm. Next of Keen ist ein 3-Mana-Verzauberung Aura Enchant Creature. Die sagt, whenever enchanted creature dies, you may put a creature card you own with lesser mana value from your hand or from the command zone onto the battlefield. If you do, return next of keen to the battlefield attached to that creature at the beginning of next end step. Das bedeutet, ihr habt eine Kreatur da liegen, die greift zum Beispiel eine 4-4-Kreatur, ihr greift an, das Ding geht drauf, das heißt, ihr könnt dann entweder euren 3-Mana-Commander einfach ins Spiel bringen, oder eine 3-Mana-Karte von der Hand ins Spiel bringen oder geringer. Hm. Und am Ende des Zuges rüstet sich Next of Keen auf diese Karte auf. Wenn diese Karte wieder geht, dann geht es wieder weiter nach unten.
Ja.
Und das ist so cool, wenn man sich das mal überlegt, dass man damit einfach sein Commander teilweise umsonst noch nebenbei mit rausnimmt. Man hat praktisch einen umgedrehten Birthing Pot.
Ja, total.
Während Birthing Pot immer nach oben geht, geht das Ding immer weiter nach unten. Klar, man muss sie aus der Hand haben oder in der Command Zone, klar. Hm. Aber auch hier, wenn man jetzt zum Beispiel Partner-Commander spielt, die da mit 3 und 2 Mana-Value oder so sind, die dann einfach nacheinander runter, es ist so cool. Also ich finde die Karte super unique und unique ist meistens gut im Commander.
Ja.
Und ich finde sie wirklich cool vom Flavor-wise her und ja, ich mag die Karte wirklich. Gerade für Commander, glaube ich, ist eine coole Karte.
Voll, voll, total. Ich brauchte auch gerade eine Sekunde, um zu checken, was man damit jetzt machen will, weil sie hat ja jetzt nicht selbst irgendwie einen Benefit im Sinne von, die Kreatur wird stärker oder so, oder du packst einen Counter drauf und jedes Mal, wenn da irgendwie eine Kreatur stirbt, kommt da noch ein Counter drauf. Es ist wirklich einfach straight up Protection. Und du hast halt eben die Möglichkeit, mit dem richtigen Deckbuilding oder mit dem richtigen Auswahl von Commander eben eine Kreatur zu ersetzen und womöglich mit einer sehr viel stärkeren Kreatur zu ersetzen. Ist dann natürlich nur die Frage, es geht dann aber auch nur quasi in eine Richtung. Das heißt, wenn du irgendwann eine Einmaler-Kreatur zerstörst, könntest du es noch an einen Token. Ach nee, die Karte muss von der Hand kommen oder von der Command-Zone.
Dryad
Arbor, genau, das ging noch, aber danach ist dann auch Schluss. Das heißt, irgendwann hat sie so ihren Nutzen quasi erreicht. Aber klar, for free Sachen ins Spiel bringen ist immer krass. Und gerade diese Aura-Thematik, das ist ja auch ein Thema von dem Kamigawa-Gruul-Set. Also da gibt's gewiss auch Shenanigans, dass wenn du irgendwas attachst, irgendwas passiert und so. Und wenn das automatisch passiert, umso besser. Also zu 100%
stimme ich dir dazu. Vor allem, wenn man damit auch eine gegnerische Kreatur attachen kann. Es ist nicht attached creature you control. Also man kann sie auf eine Kreatur von irgendeinem Spieler legen und sagen, wenn die Kreatur stirbt, krieg ich gratis meinen Commander ins Spiel oder so. Das ist schon cool.
Das ist extrem cool. Meine nächste Karte ist lustigerweise vom Artwork her würde ich sie fast in eine Kategorie packen mit Smothering Tithe, so ein bisschen, was ja immer schon mal ein ganz gutes Argument ist für Enchantments in Commander. Und zwar ist es Life Insurance. Ein 5-Mana, 3 generische, ein weißes, ein schwarzes Enchantment mit Extort, was eben besagt, whenever you cast a spell, you may pay Hybrid, weiß oder schwarz. If you do, each opponent loses one life and you gain that much life. Also so ein Drain-Effekt, immer wenn man halt einen Spell castet, kann man eben für 1 Mana diesen Drain aktivieren. Und darüber hinaus hat es noch den Text, whenever a non-token creature dies, you lose one life and you create a treasure token. Und was ich halt daran so interessant finde, ist, wir wollen natürlich Sachen sacrificen, wir wollen Sachen drain. Eben in so einem typischen aristokratenmäßiges Deck kann ich mir das halt eben sehr stark vorstellen, weil es halt eben als Enchantment erstmal einfach nur liegt und Bonuseffekte verteilt für jedes Mal, wenn du ein Spell castest und jedes Mal, wenn du quasi eine Kreatur opferst, eine Non-Token-Creature leider an dieser Stelle. Aber du kriegst halt eben Mana dazu, du drainst den Gegner kontinuierlich und das stelle ich mir so ein bisschen Rhystic Studies mäßig vor, dass man halt einfach hier und da immer wieder darauf verweist und sagt, okay, hier bekomme ich jetzt einen Treasure Token, du verlierst übrigens ein Leben, hier bekomme ich einen Treasure Token, da verlierst du wieder ein Leben und das ist crazy, finde ich. Also ich finde es eine schöne Karte eben für eben diese Sacrifice Decks und diese Extort Ability kommt da auch echt sehr gerne noch oben mit drauf.
Ja, vor allem das Artwork. Ich finde das Artwork halt genial, weil einfach so ein Typ, der in Gold praktisch ertrinkt.
Ja.
Es ist so ein schönes Artwork. Also es ist wirklich cool.
Das seid dann quasi ihr, wenn ihr euch immer wieder Leben abzieht, um einen Treasure-Token zu machen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine coole Karte. Freut mich, dass die jetzt auch mit im Umlauf ist. Und dann sind wir auch schon bei deiner letzten Karte. Was hast du denn da?
Ich habe mitgebracht Into Deep.
Yes.
2 blaue Mana, Split Second. Also kann man nicht drauf reagieren mit Spells oder Abilities. Wir enchanten eine Kreatur, einen Planeswalker oder einen Clue.
Mhm.
Was ich sehr strange finde. Und das enchantete Permanente ist ein Clue. Das bedeutet, man kann ihn für 2 Mana tappen, opfern. Nee, einfach nur 2 Mana opfern. Muss ihn noch nicht mal tappen. Das ist krass. Und auf eine Karte ziehen. Und verliert alle anderen Fähigkeiten. Das heißt, wir haben ja ein Split-Second-Removal für Planeswalker. So nach dem Motto, ja, dein Planeswalker macht halt nichts mehr.
Mhm.
Oder wenn ich mir das auf einem Commander vorstelle, sehr mächtig auf einem Commander.
Ja.
Und das Wichtige dabei ist, dass auch hier ein Creature-Type-Swap passiert. Wenn ich damit eine Kreatur verzaubere, die 5+1+1 Marken hat, ist es danach ein Artefakt-Clue. Mit 5+1+1 Marken, aber das kann ich angreifen.
Ja.
Und damit nehmt ihr praktisch so ein bisschen diese Sachen davon runter. Das heißt, wenn er das Ding wirklich zum Kartenziehen opfert, was er ja die einzige Möglichkeit, wie er das dann machen kann, außer er hat Removal für dieses Ding, ist das wirklich so ein richtig schöner, ich verzauber dir das ist nutzlos, Opfer ist und dann sind wir alle glücklich. Ich verstehe noch nicht ganz, warum man damit einen Clou verzaubern sollte, aber okay.
Ich glaube, es ist einfach nur flavor-wise die Entscheidung.
Ja.
Von wegen Into Deep, du bist zu sehr einem Clou hinterhergelaufen und bist jetzt selber ein Clou. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich mag die Karte auch. Sie fällt in diese Kategorie mit Swift Reconfiguration und was wir auch hatten mit diesem Ein-Mana Artifact Weapon, wer ist die nochmal? Yes. Luxior oder so?
Luxior, genau.
Ja, genau. Das ist also Spielen mit Creature-Types und eben dann eine andere Kreatur eben zu einem Clou zu machen, die dann de facto nutzlos ist. Ist immer witzig. Es hat natürlich so ein bisschen die Geschichte, dass, ne, du nimmst dem Gegner eine Kreatur weg, aber er kriegt halt dafür diesen Card Draw, aber ich denke mal, das ist verkraften in dem Fall. Also der Payoff ist auf jeden Fall es wert, sag ich jetzt mal. Ganz kurze Frage von meiner Seite: Split Second heißt aber nicht, dass man die mit Flash spielen kann, richtig? Das ist nur, dass man nicht drauf reagieren kann. Also es ist einfach nicht
kontern. Genau, dass man nicht drauf reagieren kann. Das finde ich wunderschön, dass sie hier weiter diesen Split Second, diesen Blitz praktisch durch die Karte mit 2 verschiedenen Artworks, dass sie das weitergeführt haben. Das machen sie bei ganz, ganz vielen Karten, beziehungsweise bei allen Split Second Karten. Und auch hier wurde es nicht vergessen. Das muss ich natürlich lobend erwähnen. Bei der Flut hätte ich damit gerechnet, dass es wirklich kurz vergessen würde.
Ja, auf jeden Fall. Es ist auch eine sehr coole Karte. Freue ich mich, dass es die jetzt im Repertoire quasi gibt. Und meine letzte Karte ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig aufregend, weil es keine neue Karte ist, sondern ein Reprint. Aber ich muss es hier noch mal erwähnen, weil es halt gefühlt bei jeder Preview-Karte ein Thema ist. Und zwar ist es der Reprint von Devoted Druid im Commander-Deck. Und eben Devoted Druid, für alle Leute, die es nicht kennen, ist ein 2-Mana 0-2 Creature-Elf Druid mit eben einem generischen und einem grünen, mit der einfachen Fähigkeit Tap für ein grünes Mana. Und dann noch der zweiten Fähigkeit, put a -1/-1 Counter on Devoted Druid, untap Devoted Druid. Das heißt, man kann quasi eigentlich, wenn man sie spielt, sie für 2 Mana tappen, danach würde sie sterben durch die -1/-1 Counter. Aber, wie wir eben schon erwähnt hatten, mit dem Luxior, wo eben wo quasi er ja +1/+1 kriegt für jeden Counter, der die ausgerüstete Kreatur quasi hat, ein -1/-1 Counter ist ebenfalls ein Counter. Das heißt, die negieren sich so ein bisschen. Es ist immer noch technisch gesehen ein Counter drauf, aber die Kreatur stirbt halt nicht. Das heißt, du kannst infinite grünes Mana mit dem erzeugen, nur mit, wenn man den mit dem Luxior quasi ausstattet. Und dasselbe gilt natürlich für Swift Reconfiguration, eben was wir auch eben schon gemacht hatten, wo du eben noch die Fähigkeit weiter nutzen kannst, auch wenn es ein Vehikel ist. Aber Vehikel können, solange sie nicht gecrewt sind, eben nicht sterben. Das heißt, es ist egal, wie viele -1/-1 Counter drauf sind. Man kann da einfach weiter mit drauf loslegen. Und ich find's halt einfach schön.
Oder ganz klassisch mit der weißen Kreatur aus Amonkhet heißt sie, glaube ich. Die ganz normale Druid-Combo, wie sie seit Jahren jetzt im Modern gespielt wird. Mit dem Biobalsamer, der halt, wenn die -1/-1 mal auf eine Kreatur gelegt wird, die eine davon nicht drauflegt.
Ach so, ja. Ach, du meinst hier Solemnity, dass Kreaturen
ja,
keine.
Ja, Solemnity, die Verzauberung, die geht auch.
Ach so, ja.
Also es gibt eine Menge Kombo-Möglichkeiten.
Ja, das ist de facto der Punkt. Es ist eigentlich egal, mit welcher Karte ihr diese Karte kombiniert. Es ist immer irgendwie ein Infinite-Mana-Kombo. Und das ist halt mittlerweile einfach. Ich fand's einfach witzig. Ich habe diese Liste mir durchgeguckt von allen neuen Commander-Karten und dachte mir, ha, Devoted Druid, Hammer, dass sie die noch mit reingepackt haben, weil es halt. Literally, immer wenn ich auf Twitter bin, immer wenn ich auf Reddit bin und es geht um neue Previews, heißt, ist immer irgendwo Devoted Druid Infinite Combo mit drin. Und da finde ich es halt schön, dass sie hier gesagt haben, okay, wir packen sie auch noch mal rein. Aber wie ist denn deine Meinung zu Devoted Druid in den Commander-Sets und den ganzen Infinite Combos, die man da eben machen kann?
Ja, ich mag das, dass sie ihn wieder reinprinten. Das ist so eine Karte, die können sie mir aus 20 Millionen Mal printen, weil die Combos damit sehr einfach sind.
Ja.
Und auch wenn die neuen Karten damit meistens recht teuer sind, sie Luxior, können sie den hier ruhig günstig machen. Der war zwischenzeitlich, war der schon auf 7, 8 Euro hoch. Den können sie ruhig so lange printen, bis der nichts mehr wert ist.
Ja, das stimmt. Also das ist ja auch eigentlich, also hier ist sie jetzt als Uncommon geprintet, ist natürlich in einem Precon-Set sehr irrelevant, aber ja. Definitiv, jeder Reprint wird, wenn alles mit Devoted Druid kombot, gerne gesehen. Aber das lässt uns ja quasi noch mit der Frage übrig. Welches der 5 Familien-Decks würdest du dir denn zulegen und warum?
Wenn ich das sage, werde ich wieder ausgelacht, oder? Also, ich mag blau-weiße Decks im Commander, falls es mir nicht aufgefallen ist. Und ich mag hauptsächlich das Obscura.
Mhm.
Weil einmal Obscura, immer Obscura. Ich finde aber auch das Brokers nicht schlecht. Also ja. Gerade die tatsächlich Blau-Weiß-X-Decks finde ich beide sehr, sehr cool. Und auch so ein bisschen meiner Meinung nach spielbarer als die anderen. Die anderen finde ich nicht ganz so geil, persönlich halt.
Mhm. Ja, ich wäre tatsächlich bei dir, was Obscura angeht. Ich habe jetzt so ein bisschen für Obscura bei meinem Sealed-Event wieder die Liebe quasi entfacht sozusagen. Und ich mag halt irgendwie den Spielstil. Und ich glaube, in den Farben habe ich auch tatsächlich noch kein Commander-Deck. Das heißt, das wäre wahrscheinlich das, in welche Richtung es bei mir gehen würde. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich glaube, diese Commander-Decks setze ich mal aus. Es sei denn, die sind irgendwie in einem Mega-Angebot irgendwo für die Hälfte des Preises zu haben oder so.
Fünfer.
Für einen Fünfer oder selbst für einen 20 würde ich die auch noch gerne mitnehmen. Aber ja. Mit der Preissteigerung, mit dem Wissen, dass wir jetzt auf Commander Legends zugehen, wo wieder neue yes. Commander Decks dazukommen werden, plus
Double Masters 2.
Double Masters 2.
Kredit aufnehmen dafür
und ja, so. Ja, also es ist gerade echt ein bisschen viel. Und also wenn ich mich in einem Format überwältigt fühle, dann ist es bei Commander, aber das war schon vorher so. Aber trotzdem finde ich das auf jeden Fall, ist viel los gerade, muss man auf jeden Fall sagen. Aber auch da wieder natürlich die Frage an euch, welches der 5 Decks interessiert euch am meisten und warum? Schreibt's gerne in die Kommentare. Wir würden an dieser Stelle mal Richtung Ask Us Anything gehen.
Yes.
Ask Us Anything, eure Fragen, unsere Antworten, schreibt sie gerne ins Gamery/Radio Ravnica. Discord kommt da auch gerne hinzu, dort spielen wir eben Pioneer und eben andere Formate. Dort findet ihr auch immer gute Antworten auf eure Regelfragen, wo unter anderem halt der gute Marc sich dann drum kümmert, aber auch eben andere Leute. Also das ist, kommt gerne drauf. Und andere Judges. Yes, yes. Also wir haben allerlei vertreten. Und ja, kommt gerne rum, stellt eure Frage und dann kommen wir eventuell da drauf. So zum Beispiel mit der Frage von Harvey, der fragt, das Multiversum von Magic the Gathering bietet ja verschiedene Planes und Zeitlinien, diverser Settings und Möglichkeiten wie Horror, Antike und jetzt mit Neon Dynasty, Cyberpunk. Gibt es ein Setting, die ihr in der Zukunft euch wünschen würdet? Oder habt ihr Ideen, was man im Multiversum noch so anstellen kann? Was wäre denn da deine was in welches Setting würdest du denn mal entgleiten in Magic the Gathering?
Ich bin da ziemlich boring. Ich würde gerne mal so absolutes Low-to-the-Ground, Low-Fantasy-Style haben.
Mhm.
Ritter, keine Drachen. Drachen sind schon zu High-Fantasy. Keine Ahnung, ein paar Elfen von mir aus und sowas halt. Also wirklich low to the ground, à la World of Warcraft Classic, sowas in dieser Richtung.
Mhm.
Also wirklich, wirklich low. Einfach nur mal als Konterbeispiel, um zu sehen, ob das noch funktioniert, weil da kommt Magic her. Mhm. Das ist das Interessante von Magic gewesen, dass sie eben nie so abgespacede Fantasy waren. Ja. Jetzt sind wir auch da. Ja. Und ansonsten, wenn ich es mir wirklich, wirklich aussuchen könnte, dann würde ich tatsächlich einfach mal so ein richtiges, komplettes Set gerne einfach haben vom Setting her, wo wir in ein richtiges Mage reingehen und nicht so ein komisches Strixhaven-Ding, mhm, sondern wirklich so ein Mage-Style-Deck.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Also wirklich
so mit Zauberer-Fokus.
Nicht so kindisch, sag ich mal, wie Strixhaven und so, sondern halt schon so erwachsenes Mage sein oder so.
Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Also, wo ich jetzt gerade so ein bisschen außerhalb von Magic gerade drin bin, ist Elden Ring. Und dementsprechend habe ich da auch so ein bisschen Bock auf klassische Fantasy, aber auch gerne in einem Setting. Weil was ich bei Elden Ring so spannend finde, sie haben ja eine ganze Lore aufgebaut von einer Welt, die, wenn du sie in Elden Ring erkundest, schon zerstört ist. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir das Spiel betreten, ist quasi diese ganze Historie schon beendet und die Welt wartet quasi darauf zu zerfallen de facto. Und so ein Setting würde ich mir halt auch echt gerne mal wünschen. Das ist ja auch ein bisschen so generell die Philosophie bei Dark Souls-esken Spielen, so von wegen die ganze wichtige Story, die ganze Lore und so weiter ist eigentlich irrelevant und halt eben lang, lang vorbei. Und dann hat man quasi wieder so den Fokus auf die Sachen, die man eben findet, so Relikte von der vergangenen Zeit. Und das würde ich mir halt wirklich mal wünschen, natürlich auch wieder so ein bisschen weg von diesem bunten, Bongo-mäßigen, sondern wirklich so eine fast schon dystopische Ära zu sehen, wo du dann nur Kreaturen oder nur Charaktere hast, die eben schon irgendwo gebrochen sind, die eben so eine Melancholie irgendwie mit reinbringen und so weiter. Das finde ich, glaube ich, mal spannend. Aber wird sich, glaube ich, auch nicht so gut verkaufen, glaube ich. Weil die Leute, glaube ich, nicht so Bock haben auf traurige Settings. Aber trotzdem, interessante Frage. Vielen Dank an der Stelle. Dann haben wir noch eine Frage von Daniel Blue, der schreibt, wenn ich ein Commander-Deck habe, kann ich ja mit jemandem spielen, der auch eins hat. Das gleiche gilt ja auch für Standard etc. Meine Frage, zählt das aber auch für Draft-Decks? Das ist tatsächlich spannend. Würdest du sagen, dass man potenziell mit einem gedrafteten Deck gegen andere gedraftete Decks aus dem nicht gleichen Draft-Pool auch antreten kann? Oder wie ist da deine Meinung zu?
Ihr könnt mit allem gegen alles spielen.
Das stimmt.
Es gibt Leute, die kenne ich sehr gut, die kommen auf jedes Pre-Release und behalten ihr Pre-Release-Deck und setzen das daheim in so eine Box rein und schreiben dann drauf Pre-Release Strixhaven, Pre-Release Kaldheim und so weiter und so fort. Und haben dann eine richtige Box voll. Und wenn die vor Ort kommen und sagen, hey, lass mal zwei Decks spielen, nehmen die einfach zwei Pre-Release-Packs, zwei Pre-Release-Decks, die sie gebaut haben, mit allen Zusatzkarten und sagen, hey, wir bauen aus diesem kompletten Pool noch mal was Neues. Oder wir können auch einfach das Deck nehmen, was ich schon gebaut habe. Und wir kämpfen gegeneinander. Ja. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Natürlich beim Draft muss man wieder schauen, es gibt gut gedraftet, es gibt schlechte Drafts. Ich kann auch sagen, das war ein Draft. Und alle meine Gegner haben mir alle meine Rares zugeschoben oder so. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich kann man immer mit allem gegen alles spielen. Wir haben auch schon mit Commander-Decks gegen Legacy-Decks gespielt.
Ja.
Da wurde einfach der Commander ins Deck gemischt und ist okay. Ja. Also es geht prinzipiell alles. Das ist ja das Schöne bei Magic. Nur weil wir uns in der Area bewegen, die sehr auf Formate und Competitive ausgelegt ist und auch diesen Formatzwang irgendwie gefühlt einem vorgibt, heißt das nicht, dass man dem nachgeben muss. Ich komme aus einer anderen Area, aus einer anderen Ära, um noch zu sein, nicht Area, und ich habe noch Sachen erlebt, da wurden Legacy Multiplayer mit Competitive Decks, die auf Turnieren One gegen One spielen mussten, wo einer mit dem Storm Deck sitzt und sagt, also ich kann 36 Schaden machen, ich spiele gegen 6 Leute. Ich kann keinen von euch.
Ja.
Und so. Es macht einfach auch Spaß.
Total.
Ein bisschen Regeln brechen, was Formate angeht. Ist immer gut.
Ja, definitiv. Ich habe auch letztens mit einem Pioneer-Deck gegen ein Standard-Deck gespielt und es war überraschend eng. Also gerade so die stärkeren oder ich sag mal ausgereifteren Standard-Decks, die können teilweise ganz gut mit Pioneer-Decks mithalten, mit natürlich einer Prise Glück und so weiter. Aber da gerne ein bisschen aufgreifen. Tatsächlich auch dieses Ding mit was ich häufig gemacht habe oder häufig gesehen habe auch, ist, dass Leute eben vom Pre-Release ihr Sealed-Deck mit nach Hause nehmen, das aber so verpackt lassen, um mit Freunden, die bei anderen Sealed-Events waren, eben damit zu spielen. Und
oh ja, auch.
Da würde ich halt zum Beispiel sagen, oder wir hatten das ja auch zum Beispiel beim auf dem Discord auch selbst gemacht, wo man quasi noch mal so ein After-Pre-Release quasi haben, wo jeder, ja, die Decks haben sich vorab gesprochen, wir behalten die so zusammen oder bauen uns auf dem Pool irgendwas halt aus, was wir halt noch da hatten, ohne das jetzt mit neuen Karten aufzuwerten oder so. Das ist halt so ein bisschen der einzige Punkt, wo ich sage, ah, das könnte so ein bisschen knifflig werden, aber grundsätzlich in einem freundlichen Environment, wo man sich halt klar ist, dass der eine jetzt nicht Power-9-Karten reinmischt, sondern ja, die habe ich bekommen, so, dann ist das eigentlich eigentlich kein Problem. Gerade wenn man sich im selben Set bewegt. Also wenn man sagt, okay, ich habe Kamigawa Draft gespielt, das ist mein Draft Deck und hier ist es von einem anderen Draft, kann man super gegeneinander spielen. Also warum nicht? Dann noch eine Frage vom Frankenfuchs bzw. Jens. Er schreibt: Wie habt ihr eure Anfangsmelodie gemacht oder gefunden? Wollt ihr die so behalten? Denkt ihr, dass sie schon ein Markenzeichen von Radio Ravnica ist? Da kann ich vielleicht kurz was zu sagen. Ich habe sie leider nicht selbst gemacht. Ich wünschte, ich wäre so talentiert und könnte Musik produzieren, die hörbar ist. Tatsächlich, ich habe sie einfach aus einer Online-Datenbank quasi gefunden, nach stundenlangem Durchscrollen von was kann man denn da irgendwie nehmen und so weiter. Und irgendwann bin ich halt auf diesen Track gestoßen. Das war ganz, ganz ursprünglich mal gedacht, zu einer Zeit, wo mein damaliger Co-Host war im Urlaub und dann habe ich Radio Ravnica quasi allein gemacht. Das war dann eine leicht abgewandelte, kürzere Version und da wollte ich das thematisieren. Flash, oder? Genau, was Ravnica Flash. Da habe ich dann quasi so ein bisschen halt solo das gemacht und da habe ich den Track gefunden, der hat mir im Endeffekt so gut gefallen, dass ich dann den damaligen alten Track damit ausgetauscht habe und seitdem ist das so ein bisschen, ja, der Radio Ravnica Track, aber ganz ehrlich, den Track
kenn ich auch noch.
Ja, der ist so mittlerweile, wenn man sich halt an den neuen gewöhnt hat, ist der so wenig cool, würde ich sagen, vom Soundklang her. Das ist halt sehr, sehr, sehr steril irgendwie. Ich sag niemals nie zu einem anderen Sound, je nachdem, wenn halt irgendwas vorbeikommt oder wir tatsächlich irgendwie was hinbekämen, was halt nur uns aussagt, also irgendwie wirklich ein neuer Track, der geschaffen wurde, nur für uns, dann würden wir das auf jeden Fall mitnehmen. Das wäre richtig, richtig cool, definitiv. Weil das ist halt immer so das Ding mit Online-Datenbanken. Den Song, den du gerade gefunden hast, der kann potenziell in dem nächsten YouTube-Video wieder verwendet werden, so. Und es ist halt dann so ein bisschen, nimmt die Einzigartigkeit so ein bisschen raus.
Absolut.
Aber ja, das soweit die Fragen für diese Woche. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt an uns, die wir im Podcast beantworten sollen, dann stellt sie es gerne im Ask Us Anything auf dem Gamery/Radio Ravnica Discord. Kommt da gerne hinzu, wir haben eine super Community. Und zu guter Letzt, bevor wir uns hier verabschieden, ein kleines Dankeschön an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, namentlich der General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24, Jan, Jan-Erik und Faria. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Beitritt oder Beigeld zu unserem Projekt Beitrag, genau. Und wenn ihr an dieser Stelle auch genannt werden wollt, dann schaut vorbei bei patreon.com/gamery und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer danke, Marc, dass du auch diese Woche wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und wir hören bzw. sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.